Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zum Premium Leaders Podcast. Ich bin Mario Schmidt, euer Moderator und Host. Und heute habe ich jemanden im Gespräch, der zwei Welten verbindet. Cockpit zum einen und zum anderen Vorstandsetage. Peter Brandl ist Berufspilot, international tätiger Keynote-Speaker und Management-Coach der Techniken aus der Luftfahrt auf Führung, Kommunikation und Entscheidungen in Unternehmen überträgt. Und ich sage hallo, lieber Peter.
Hallo Mario, ich freue mich.
Peter, ich kenne dich von vielen Bühnen dieser Welt, weil ich schon sehr oft als Moderator an deiner Seite war. Und obwohl du ja von Hause aus ein Pilot bist, hatte ich immer das Gefühl, dass du nie abgehoben bist und immer mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Müssen Piloten so entspannt sein wie du? Und gleich werden wir ja noch mehr von deiner warmen, sonoren Stimme hören.
Na du, ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist so diese Bodenständigkeit oder das nicht Abgehobene. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Eigenschaft. Weil in dem Moment, wenn du im Cockpit irgendwie meinst, du bist jetzt der Superheld oder du hast alles drauf, dann zeigt dir dein Flugzeug oder dann zeigt dir die Natur sehr, 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 sehr schnell deine Grenzen auf. Also da so eine gewisse Demut ist, glaube ich, sehr, 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 sehr hilfreich. Ja, den zweiten Teil, warte mal, das habe ich jetzt schon vergessen. Also diese Entspanntheit, hattest du gesagt. Das weiß ich nicht. Aber ganz grundsätzlich, im Cockpit wirst du natürlich darauf trainiert, dass du für Situationen einen Plan hast. Also wenn irgendwas passiert, dass du nicht erst überlegen musst, was mache ich jetzt, sondern dass du einen Plan hast. Das würde ich mir tatsächlich im Business häufig auch wünschen. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich jetzt Manager, Managerinnen treffe, oder und es passiert irgendwas, es kommt irgendwas Unvorhergesehenes und dann reagieren die in einer Art und Weise, als wäre ein spontanes Erdbeben. Also dann würde ich sagen, wenn du von bestimmten Dingen völlig überrascht bist, hast du vorher deine Hausaufgaben nicht gemacht. Und wenn du einen Plan hast, also wenn du eine Idee hast, wie du dich verhältst, wenn dir Dinge um die Ohren fliegen zum Beispiel, dann passiert etwas, in der Psychologie nennt man das Selbstwirksamkeitserwartung, und dann gehst du die Dinge einfach entspannter an.
Bist du denn von vornherein leichter aufgereicht worden, also von Kindheit an, weil du immer so Segelflieger geflogen bist, oder hast du nur Papierflieger losgeschnipst, um dann letztendlich Pilot zu werden? Oder was war denn dein Ansinnen, also in die Lüfte zu steigen?
Also mein Ansinnen, ich wollte tatsächlich immer Pilot werden. Also schon als kleiner Junge wollte ich das. Ich war so richtig ganz klischee-mäßig, war ich so einer von den kleinen Jungen, die mit ausgerenktem Kiefer am Flughafen stehen und den Fliegern nachschauen. Dann, du hast es gerade erwähnt, habe ich mit 14 Segelfliegen angefangen. Und da ist aber was Erstaunliches passiert. Ich musste nämlich zu einem Fliegerarzt. Das musste immer, wenn du irgendeinen Flugschein machen willst, auch als 14-Jähriger. Und diese Koryphäe hat mir erzählt, ich könne kein richtiger Pilot werden, weil ich eine Brille trage. Also richtiger Pilot meint Linienpilot. Ich habe dem damals geglaubt, du bist 14, warum solltest du jetzt so eine Autorität nicht glauben? Ja? Und habe meinen Traum vom Fliegen tatsächlich an den Nagel gehängt. Als ich herausgefunden habe, dass dieser Typ ein Vollidiot war, war ich schon Mitte 30. Also ich habe tatsächlich dann erstmal die Fliegerei, also diesen Traum, wirklich begraben, habe ganz normal Abitur gemacht, studiert, habe ein Trainingsunternehmen gegründet. Also Verhandlungstraining, Kommunikation, Konfliktmanagement und solche Sachen, das war auch sehr erfolgreich. Und habe dann eben so mit Anfang, Mitte 30 wieder angefangen zu fliegen. Hatte jetzt natürlich einen neuen Fliegerarzt und der hat mir gesagt, das geht sehr, sehr wohl. Also das kannst du sehr wohl machen. Und jetzt hat ja so ein ganz bedeutender Therapeut mal gesagt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Also habe ich das dann durchgezogen und habe mich dann mit Anfang 40 oder ja, so um meinen 40. Geburtstag drum, als junger, in Anführungsstrichen, Co-Pilot in einem Airliner-Cockpit wiedergefunden. Mhm. Und da ist das nächste Erstaunliche, was passiert ist. Ich war nämlich dann da drinnen und habe mich gefragt, willst du das jetzt ernsthaft die nächsten 30 Jahre machen? Also möchtest du ernsthaft jeden Morgen um 4 aufstehen, um 5 am Flughafen zu sein und um 6 den Flieger laut zu machen und dann 4-mal Stuttgart-Berlin zu fliegen? Und da habe ich gesagt, es gibt so Dinge im Leben, die musst du mal gemacht haben. Wenn es aber auch gemacht ist, ist auch wieder gut. Also ich habe für mich dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich in der Linienfliegerei meine Karriere nicht sehe. Na, was habe ich dann gemacht? Habe bei der Airline gekündigt, war lange Fluglehrer, flieg auch nach wie vor so als Freelancer immer mal wieder auf einem Businessjet. Aber das, was ich mache, das ist eigentlich für mich das Wichtigere. Ich trainiere Airliner Crews in, das heißt Crew Resource Management. Da geht es so um diesen menschlichen Faktor.
Ja.
Und da gibt es in der Fliegerei sehr, sehr viel gute Forschung drüber. Und ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert, ein Team oder ein Unternehmen aber auch. Und das habe ich aufs Business übertragen.
Ja, aber vielleicht mal, Vertrauen ist gut, Nachkontrolle ist besser. Also vertrau mal auf die zweite Meinung, auf den zweiten Arzt. Sonst wäre das ja alles ja nicht so passiert. Also irgendwie können wir von Schicksal reden. Du bist ja der dann dadurch ja auch wirklich in der Lage ist, zwei Welten zu verbinden. Zum Anfang natürlich auch schon Führungsebene trainiert, gecoacht und dann nochmal den Ansatz, Pilot zu sein. Das auch umzusetzen und diese beiden Welten auch nicht nur ja, zu erkennen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch zu erleben.
Genau.
Wie hast du dann letztendlich das dann zusammengebracht? Also deine Erfahrungen natürlich dann umgemünzt aufs Management, Führung und Kommunikation.
Ja, du, im Prinzip, das war eine wirklich eigentlich lustige Story. Also ich war in der Airline, bin da geflogen und habe natürlich mein normales Business, also meine normale Firma, das Trainingsunternehmen, weiter nebenbei betrieben, weil als junger Co-Pilot ist die Bezahlung wirklich, oder war sie, ja, ist sie jetzt immer noch nicht besonders gut, aber damals war sie richtig mies. Also ich musste ja von irgendwas leben. So, und jetzt habe ich so ein CRM-Training, also so ein Pilotentraining gemacht am Wochenende. Ich glaube Freitag, Samstag, weiß es nicht mehr genau. Und da gehst du wirklich tief in Unfälle rein, weil da bearbeitest du mit den Piloten wirklich, es gibt ja so, du kriegst als Pilot weltweit jeden Zwischenfall auf deinem Flieger oder in deiner Art von Operation wird dir mitgeteilt. So, und das machst du mit denen, das müssen die einmal pro Jahr machen und so ein Training habe ich gerade gemacht. Und am Montag, Dienstag, also direkt danach, hatte ich ein Management-Seminar für eine Bank. Und ich habe irgendwie vergessen umzuschalten. Ich weiß, das ist natürlich ein Kardinalfehler, das darf man gar nicht machen, aber irgendwie, weiß ich nicht, war urlaubsreif oder gestresst, habe vergessen umzuschalten und ich habe den Bankern einen Crash nach dem anderen um die Ohren
Oh, da bin ich
gehauen. Also
gespannt, wenn die
egal,
gleich haben.
ja brutal, also egal mit was sie gekommen sind, Rückkehrgespräch, Motivationsgespräch, Zielvereinbarung, egal mit was sie gekommen sind, habe ich gesagt, das erinnert mich an folgenden Unfall, habe den Unfall und habe das daran abgeleitet. Dann sind die nach 2 Tagen zu mir gekommen und gesagt, ja, Pramnel, das war jetzt nicht so 100% so das, was wir uns erwartet haben, weil ein Leadership-Seminar mit mehr als 5000 Toten hatten wir jetzt in der Form noch nicht. Sagen sie, aber, ich sage, es hat immer gepasst. Es hat immer gepasst. Und da bin ich auf den Gedanken gekommen, das ist klar, in der Fliegerei haben wir wirklich eine sehr, sehr gute Forschung über den menschlichen Faktor. Also da gibt es sehr, sehr viele und zwar eindeutige Sachen, weil du hast da ganz klare Daten, Cockpit Voice Recorder und Flugdatenschreiber. Das ist also frei von Interpretationen. Und jetzt eben schon mal gesagt, Flugzeug wird von Menschen gesteuert, ein Unternehmen, ein Team auch. Also kannst du doch das übertragen. Und dann habe ich angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen, habe dann damals das erste Buch geschrieben, die Crash-Kommunikation. Jo, und so ging das los.
Ja, da, wenn ich das so höre, Crash-Kommunikation und dann an Flugzeug denke und natürlich auch an Urlaub denke, da sage ich, oh, wow, also will ich da nochmal einsteigen da rein, aber soweit ich das mal wahrgenommen habe, und da wirst du mir als Pilot vielleicht mal sagen, also der Start, darauf kommt es an, oben ist bleiben wahrscheinlich nicht so kompliziert und das Landen. Habe ich das so als Laie, der ja nur ein Fluggast ist, so richtig wahrgenommen? Stimmt das überhaupt oder muss man letztendlich auch dort oben als ja, Pilot gut funktionieren?
Also der natürlich funktionieren sollte man immer, ja. Also, aber um das einfach mal in eine Relation zu setzen, natürlich, wenn wir über Unfälle reden, und als Pilot ist es extrem, in meinen Augen extrem wichtig, darüber zu reden, weil nur so kannst du daraus lernen und dafür sorgen, dass das Gleiche nicht nochmal passiert. Und wenn das und natürlich ist das dann immer dramatisch, weil es ist ein großes Unglück, wo häufig sehr, sehr viele Menschen ihr Leben verloren haben, also auch ganz tragische Schicksale. Aber um es in eine Relation zu packen, wenn du mal den weltweiten zivilen Luftverkehr, also wir reden jetzt nur über Linienluftfahrt, keine Cargo, keine Militärs, keine kleinen Cessnas, dann starten im Durchschnitt pro Sekunde 2 Flugzeuge auf der Welt. Also jede Sekunde starten irgendwo auf der Welt 2 Flugzeuge. Und wenn du das jetzt mal in eine Relation setzt zu dem, was passiert, dann musst du wirklich sagen, also wenn du eine Panikattacke vor deinem nächsten Flug bekommen möchtest, dann solltest du die bekommen, wenn der Taxifahrer bei dir vor der Tür steht, weil zumindest wir beide leben ja in Berlin. Was ich hier in Taxis schon erlebt habe, das finde ich wesentlich besorgniserregender als in der Fliegerei. Das
Aber
habe ich
guck
aber
mal,
schon
guck
wieder
mal.
deine eigene.
Nee, aber ich würde nur mal sagen, mit diesem ja dein Buchtitel und sollte man Angst vorm Fliegen haben als Gast jetzt. Natürlich nicht, weil du hast ja gerade
Nee,
mitgemacht, das gute Sicherheitsgefühl. Aber trotzdem nochmal die Übertragbarkeit von der Fliegerei ins Management. Da gab es ja diesen Impuls oder besser gesagt diese ja, überraschende Möglichkeit, dass du mit Storytelling über die Fliegerei gesprochen hast und die Banker ein bisschen überrascht waren. Aber letztendlich könnte man meinen, das war der zündende Gedanke dafür, das
genau.
aus der Fliegerei als Pilot rüberzubringen in Unternehmen. Also bau uns doch mal die Brücke.
Du, also im Prinzip ist es ja so, wenn jemand in einer verantwortlichen Position schon eine Weile ist, dann haben die Leute ja auch eine Reihe von Seminaren schon hinter sich. Ja, die haben Führungstrainings gehabt, die haben Kommunikationstrainings gehabt. Das heißt, rein faktenmäßig erfinden wir das Rad nicht neu. Ja, die meisten Informationen sind da. Was aber eben diese Fliegerei so faszinierend macht und was die Analogie für mich so faszinierend macht, ist, dass diese Metapher einfach sitzt und zwar ohne Diskussion. Ich bringe dir ein ganz banales Beispiel. So einen Satz, den ich häufig benutze, der heißt, wenn unsere Triebwerke brennen, streiten wir uns nicht. Da würde jetzt niemand mit mir diskutieren. Ja, aber wenn Sie meinen Kollegen kennen würden, dann würden Sie sich mit dem streiten und Sie wüssten, sondern das machen wir einfach nicht. Ja? Was machen wir aber in Unternehmen, gerade wenn der Mist am Rauchen ist? Dann machen wir Arbeitskreise, dann machen wir dieses, dann wird diskutiert, dann wird jenes gemacht, nur an der Lösung des Problems arbeitet keiner. Ich übertreibe maßlos. Ja? Aber du weißt, was ich meine. Oder es geht ganz häufig, ganz, ganz häufig, jetzt werde ich gebucht für das Thema Verantwortlichkeit oder auf Neuhochdeutsch Accountability. Also, dass Menschen einfach wirklich eben nicht mehr diese Abwartehaltung haben, was du eben ganz, ganz häufig hast, wo die da sitzen und entweder auf besseres Wetter warten oder dass der Vorstand irgendwas macht oder dass irgendjemand anderes irgendwas tut. Und da werde ich dann gebucht und soll diesen Begriff Verantwortlichkeit mit Leben, also mit Emotionen damit mit Leben füllen. Und wenn du dir auch wieder ein einfacher Satz, wenn du dir vorstellst, wenn dein Bereich, wenn deine Firma, wenn deine Abteilung, wenn das ein Flugzeug wäre, würdest du deine Kinder einsteigen lassen und mitfliegen lassen. Ja, und ich sehe dich jetzt hier gerade schon, unsere Hörer sehen dich jetzt zwar nicht, aber du grinst jetzt gerade schon. Also wahrscheinlich geht bei Mario Schmidt jetzt gerade so ein kleiner Vorhang, wo er sagt dann, oh. Das ist auch der normale Zustand. Aber in dem Moment hast du halt nicht mehr diese ganzen Diskussionen, du hast nicht mehr dieses ewige Ja, aber. Sondern es wird einfach ganz kristallklar, wir haben hier offensichtlich was. Und dann kann man sich über Gedanken darüber machen, wie gehen wir jetzt damit um? Wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
Ja, du hast gerade dieses Ja-Aber angesprochen. Das geht mir teilweise auch schon ganz schön manchmal auf den Zünder, wenn ich sage, Moment doch mal, kann man nicht an dieser Stelle einfach einen Punkt machen und nicht immer dieses Ja-Aber bringen, diese Zeit sich nehmen, der Diskussion, des Zweifels, wir könnten neue Wege gehen. Ich bringe das manchmal in Verbindung mit, oh, mein Kind fährt dort hinten in den Fluss. Da ist nicht, ja, aber was wäre denn, könnte nicht der Nachbar mein Kind
Genau.
retten? Also da vielleicht so ein bisschen auch dieses Reagieren, endlich mal zu tun, ins Handeln kommen. Und das
Ganz
ist es
genau.
ja, ne? Wenn bei dir da oben als Pilot ja, ein Triebwerk brennt, dann muss ich sagen, wir haben ja noch eins, aber trotzdem, wie bringen wir das ganze gute Stück zu Ende, zu einem Happy End?
Genau. Und da sind diese Punkte eben wieder dabei, dass von der Analogie wird es halt einfach, es wird halt kristallklar, ja. Natürlich, es gibt Punkte, da kann man jetzt, es ist nicht 100% übertragbar, aber so im normalen Business und das, was im Normalfall uns wirklich betrifft, da ist es einfach 100% übertragbar. Und genau da ist der Punkt, was halt ein Vortrag, was eine Keynote-Speech kann. Klar, ich rede jetzt, sagen wir mal, wenn ich einen normalen Vortrag mache, das sind zwischen 45 und 60 Minuten. Da kannst du die Welt nicht ändern. Da hast du jetzt auch keine Nachhaltigkeit in dem Sinne. Was du aber hast, du kannst Inhalte emotional aufladen. Und das Wort Emotion hat den gleichen Wortstamm wie Motivation, nämlich movere. Das ist also bewegen. Ich bin wegen Latein aus der Schule geflogen, gell? Aber ab und zu muss ich mal zumindest erwähnen, dass ich zumindest mal Latein hatte. Und Movera heißt bewegen, das heißt Emotionen, das ist die Energie, die uns in Bewegung setzt. Im Englischen noch geiler, Emotion, ne? Wenn du einfach zwischen E und Motion einen Bindestrich machst, bist du dabei. Und das, was wir halt, die Leute wissen es, die Leute haben es auch verstanden, was aber häufig fehlt, ist die Energie, um das dann wirklich in die Tat umzusetzen. Und das kann eine Keynote.
Du bist ja als Pilot, bist du ja eine Führungspersönlichkeit. Na klar, du führst ja das ganze Team, aber trotzdem, Teamarbeit ist ja entscheidend. Du hast einen Co-Pilot, du hast die Crew, ja. Purser und so weiter. Das muss ja auch zusammenstimmig sein. Ich glaube nicht, wenn da also ein Unbutter an Bord ist die ganze Zeit, dass man dort die ganze Sache sicher übersteht. Was braucht es denn, damit ein Team eine lernende Organisation wird? Also Team sind es ja irgendwie alle, ne? Also ein paar Leute auf dem Haufen, sagt man, ey, ihr seid ein Team, schlechtes, gutes, keine Einschätzung. Aber so eine lernende, sich entwickelnde Organisation, da braucht es mehr. Was denn?
Also das Erste ist, wir müssen mal verstehen, dass wir lernende Organisationen werden müssen. Also das ist gar nicht die Frage, ob ich das will. Wir müssen es werden, weil die Veränderungsgeschwindigkeit inzwischen so dramatisch schnell ist, dass du mit einem Plan, mit einem Ausbildungs- oder Trainingsplan da einfach nicht mehr hinterherkommst. Also du kannst nicht, früher konnte man sich noch hinsetzen und mit einem Manager so einen 5 Jahre Entwicklungsplan machen. Ey, was weiß ich, was in 5 Jahren ist? Also das ist wirklich mit dem, was jetzt gerade Veränderung passiert, muss ich also jedes Team dahin bringen, dass die von sich aus selbst organisiert lernen. Jedes Team, sogar jede Familie, sogar dich als Individuum. Deine Frage zu beantworten, was brauchst du? Ich glaube, es braucht 4 Kompetenzen. Es braucht so 4 Kompetenzbausteine, um die wir uns kümmern sollten. Der erste Kompetenzbaustein ist Kommunikation. Ist klar, versteht auch jeder, hat aber einen Haken, weil Kommunikation wird immer wichtiger, weil die Abstimmungsbedarfe immer größer werden. Also wir haben immer mehr interdisziplinäre Teams und es wird immer spezifizierter, also immer spezieller und immer arbeitsteiliger. Also die Abstimmungsbedarfe werden immer größer. Gleichzeitig werden aber die kommunikativen Rahmenbedingungen, die werden immer beschissener. Also guck mal, normalerweise früher, ja, wie du und ich, wir erinnern uns, also früher, wenn du einen Job hattest, da bist du da hingefahren, dann haben sie dich erstmal abgeholt. Dann haben sie erstmal gesagt, haben sie es gut gefunden, Herr Brandl, dann hast du einen Kaffee gekriegt, dann haben sie dir das Büro oder die Firma. Du hattest mal mindestens eine halbe Stunde Zeit zum Warmkuscheln, um dich irgendwie auf den anderen Menschen einzustellen. Heute, wir haben permanent, wie jetzt diese Aufnahme hier auch, wir treffen uns virtuell und die Anwärmphase, die Socializing-Phase dauert 20 Sekunden. Können Sie mich hören? Können Sie mich sehen? Punkt. Ja?
Mehr ist nicht.
Mehr ist nicht. Ja, also das überhaupt erstmal so ein Gespür, wie ist denn der andere drauf? Okay, was ist dem oder der wichtig? Ist nicht mehr. Gleich, dann reden wir noch regelmäßig in einer Fremdsprache, also nicht unsere Muttersprache. Ich habe ganz, ganz viele Projekte inzwischen auf Englisch. Und zwar aber nicht mit Amerika oder mit England, sondern, was der Geier, mit europäischen Teams, wo eigentlich 90% nicht in ihrer Muttersprache reden. Also wird immer schwieriger. Das ist der erste Baustein. Der zweite Baustein, da haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet, das ist Verantwortung und Vertrauen. Also Verantwortung hatte ich gerade eben schon gesagt. Was kann man machen, um Vertrauen zu entwickeln, um Vertrauen entstehen zu lassen, Vertrauen zu stärken in Teams? Aber das muss einhergehen mit dem Thema Verantwortung. Also warum sollte ich Verantwortung übernehmen in einem Unternehmen, wenn ich weiß, mir vertraut sowieso keiner? Das ist eigentlich Common Sense, ne? Da muss ich jetzt nicht viel drüber nachdenken, um zu merken, das gibt keinen Sinn. Und umgedreht aber auch, warum sollte ich jemanden vertrauen, wenn ich weiß, der gibt mir keine Verantwortung? Also habe ich jetzt, ich weiß nicht, aber in beide Richtungen geht's auf jeden Fall, ja? Also das heißt, diese beiden Begriffe gehören ursächlich zusammen. Also kann ich mal überlegen, wie weit steht's denn mit meinem Vertrauen? Was könnte ich vielleicht oder was bräuchte ich, damit ich in der Lage bin, mehr zu vertrauen? Aber eben auch, was braucht man, um mehr Verantwortung aufzubauen? Jetzt haben wir Kommunikation, haben wir Vertrauen, Verantwortung. Der dritte Baustein ist Entscheidungsfindung. Also wie treffen wir Menschen eigentlich Entscheidungen? Bei dieser Geschwindigkeit müssen wir schnell Entscheidungen treffen. Und da macht's halt Sinn. Ich habe ja 2 Bücher über Entscheidungen geschrieben. Und als ich angefangen habe, mit dem ersten Buch wollte ich noch über bessere Entscheidungen treffen. Das ist aber eigentlich ein Schmarren, weil es geht an und für sich darum, weniger Fehlentscheidungen zu treffen. Und die bessere Entscheidung kannst du am Anfang nicht treffen, weil du weißt ja nicht, was richtig ist. Das ist ja der Witz an einer schweren Entscheidung, oder? Wenn du wüsstest, was richtig ist, wäre es ja keine schwere Entscheidung. Also so Aber es gibt eine ganze Reihe von so Fallen in der Psychologie, Wahrnehmungsfallen und so weiter, die uns einfach dazu bringen, falsche Entscheidungen zu treffen. Also, wenn wir die ausschließen, sind wir schon viel weiter vorne im Bus. Das ist der dritte Baustein. Naja, und wenn du Menschen vertraust und wenn du möchtest, dass die Entscheidungen treffen, dann musst du halt davon ausgehen, dass ein paar von den Entscheidungen erstmal nicht so sind, wie du sie getroffen hast. Und was noch besser ist, ein paar davon werden falsch sein. Und damit bin ich bei der vierten Säule, und das ist die Fehlerkultur. Wenn wir wirklich eine lernende Organisation werden wollen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir in Zukunft anders mit Fehlern umgehen. Wenn wir nämlich nicht bereit sind, Fehler zu machen, dann sind wir in Zukunft zu langsam. Also da lehne ich mich wirklich aus dem Bus. Wenn du ein Team hast, das versucht, Fehler wirklich zu vermeiden, also in der letzten Konsequenz wirklich keine Fehler zu machen, dann sind die zu langsam und dann werden sie halt so oder so verschwinden. Also die vier Bereiche sind es: Kommunikation, Vertrauen, Verantwortung, Entscheidungsfindung und Fehlerkultur.
Ja, wenn du willst, kannst du ja da jedem Wort das Wort Kultur setzen. Das wäre eine Vermeidungskultur. Aber du sprichst ja in deinen Büchern oder schreibst in deinen Büchern über konstruktive Fehlerkultur. Das klingt so ein bisschen nach Lernchance. Ist das ein bisschen sehr idealistisch, so das
Na, und
Ganze
deswegen.
erreicht, so ein Wunschkultur?
Deswegen habe ich es konstruktive Fehlerkultur, weil mich das positiv, meistens liest du ja positive
Ja.
Fehlerkultur, ja, und dann eben den Fehler als Lernchance willkommen heißen. Da denke ich mir, da musst du wirklich in einem klimatisierten Büro mit einem wundervollen weichen Sessel und Endless Coffee sitzen, um sowas zu sagen. Also, banales Beispiel. Meine Assistentin hat mal vor ein paar Monaten hat die vergessen, mir einen Rückflug zu buchen. Er hatte also ganze Woche 6 Vorträge in, glaube ich, 5 verschiedenen Städten, 5 verschiedene Hotelzimmer. Freitagabend wirklich der letzte Flieger. Ich wollte nur noch nach Hause auf meine Couch. Ja, und dann komme ich am Flughafen an und wirklich viel zu spät wie immer. Ja, komme da so rein mit wehendem Haupthaar und sehe am Schalter schon, dass diese Dame vom Check-in wirklich etwas nervös auf ihrem Monitor rumschaut, ja, und mich dann nochmal fragt, wo soll's hingehen? Blöder Spruch war echt nicht angemessen in dem Moment. Fakt ist, die hat vergessen, mir den Flug zu buchen. Flug war ausgebucht. Ich bin also auch nicht mehr mitgekommen. Ich bin also irgendwo in der Pampa hängen geblieben. Das ist nicht der Moment, wo ich mich über eine Lernchance freue. Also, da bin ich einfach sauer. Ich bin einfach sauer. Und das ist auch
Ja,
menschlich. Und ich glaube,
Emotion Ärger kann sein, muss sein, darf sein.
natürlich, das muss auch raus. Und jedem, der mir in so einer Situation sagt, ja, was ist denn das Positive, sage ich, geh mir aus dem Licht. Ja? Weil du bist irgendwo im Zähnen der Pampa. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht mehr entspannt noch irgendwo was trinken gehen oder mal schön essen. Vergiss es, du bist am Hintern der Welt mitten in der Nacht und kommst nicht mehr nach Hause. Ja? Also, aber, und deswegen habe ich es dann irgendwann mal konstruktive Fehlerkultur genannt. Dass du sauer bist und dass wir alles Menschen sind, das ist völlig normal. Dazu sollten wir auch stehen, finde ich, weil alles andere ist Heuchelei. Aber wir brauchen eine Kultur, in der es möglich ist, dass über Fehler geredet werden kann. Also, wenn die einen Fehler gemacht hat, jetzt habe ich natürlich, das war Freitagabend, ich habe das ganze Wochenende Zeit gehabt, mich abzureagieren. Also am Montag da wieder, die hat natürlich, die war da geschnappt wie ein begossener Pudel. Aber da kannst du so verschiedene Sachen machen. Das erste ist, du brauchst eine Kultur, in der über Fehler geredet werden kann. Weil, wenn du Fehler sanktioniert, dann werden die das nächste Mal vertuscht. Und wenn sie vertuscht werden, passieren sie wieder. Und dann vielleicht noch schlimmer.
Naja, und wenn du da in der
Also
Pampa
kannst
bist, da hast du ja noch nicht mal jemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Also Thema
Nee.
Kommunikation fällt ja hinten runter, aber bleiben wir mal kurz bei dem Thema Kommunikation. Da habe ich so meine Erinnerungen an so Kuschelseminare, die nichts mit der Realität zu tun haben. Da wird hier so, hu, da treffen wir uns mal, mein Gott, da steht ja schon seit 14 Tagen drin, der Termin. 10 Uhr kommt man so rein, man will ja niemanden wehtun, man will ja niemanden auf die Pelle
Ja.
rücken und schon gar nicht, mein Gott, das hast du wirklich gesagt, ja. Was ist denn das? Ist das wirklich fernab der Realität? Sollte man wirklich immer Klartext reden?
Also ich komme aus der Psycho-Ecke, ja, und in der Psycho-Ecke eine ganz eindeutige Aussage wirst du relativ selten hören. Ja, das vielleicht mal vorneweg. Sollte man immer Klartext reden? Nein. Also eine Feedback-Regel ist, gib Feedback nur dann, wenn der andere es annehmen kann. Wenn du also irgendeinen Menschen vor dir hast, der gerade emotional vollkommen aufgewühlt ist, entweder weil er stinksauer ist oder weil er wirklich den Tränen nahe ist, dann brauchst du jetzt keinen Klartext mehr zu reden, weil das ist dann einfach nur eigentlich Feedback-Selbstbefriedigung. Du tust was für dich, aber das hat halt mit Kommunikation nichts mehr zu tun. Auf der anderen Seite, ich mache das jetzt schon seit über 30 Jahren, viele Teams erlebt, die waren unglaublich harmonisch. Also da bist du hingekommen und als Psycho hast du da einfach deine Freude gehabt. Also wirklich, die sind so fast schon zärtlich miteinander umgegangen. Das Problem war, die Unternehmen waren jedes Mal fast pleite. Also die waren wirklich ganz kurz vor der Insolvenz gestanden. Und da habe ich gelernt, wenn Teams nie Konflikte haben, auch in Beziehungen, ja, in Mann-Frau-Beziehungen oder eine Paarbeziehung, wenn es dann nie Konflikte gibt, dann sind diese Teams noch nicht mal in der Nähe ihrer Möglichkeiten. Da sind ja noch nicht mal, musst du dir vorstellen, wenn du mal so ein klassisches Paar nimmst, altes Ehepaar, die haben sich 40 Jahre nicht gestritten und sagen das auch noch, dann musst du dir noch überlegen, hey, wenn du 40 Jahre mit jemandem zusammen lebst und oder arbeitest und hast mit dem nie einen Konflikt, niemals, wie wurscht muss mir der andere sein? Ja, also das geht doch nur, wenn du sagst, ey, komm in Gottes Namen, wir machen so, wie du willst. Also ich plädiere tatsächlich für einen etwas anderen Umgang mit Konflikten, also auch ein bisschen mehr Mut zu Konflikten, aber auch hier wieder konstruktiv. Ja, du kannst ja, deine Emotionen sind okay und Konflikte sind halt auch immer etwas, wo du dich, wenn du dich zusammensetzt und wenn du in dem Moment, wenn du versuchst zu verstehen, warum der andere etwas gemacht hat, dann bist du meistens gar nicht mehr so weit auseinander. Also wenn du die Motivation hinter einem Verhalten mal verstanden hast, dann bist du an und für sich meistens schon in der Nähe von der Lösung.
Ja, ich wollte sagen, mein Ausbilder, aber jedenfalls mein Meister, der Dr. Dirk W. Eilert, der sagte mal, zu friedlich und zu höflich ist friedhöflich. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Das trifft es manchmal. Man weiß ja immer dieses, der ewige Strahlemann sagt bei mir auch, ey, Moment mal, ey, Moderatoren, wir müssen natürlich Motivation machen, wir müssen natürlich anfeuern, wir müssen bewegen und müssen natürlich dann auch Begeisterung rüberbringen. Aber trotzdem, mir sagt man auch, sag mal, bist du immer gut gelaunt? Ich sage, nee, kann nicht sein, natürlich nicht. Ich wirke natürlich so auf den Bühnen, wenn man das so ziehen, aber trotzdem im Austausch und das Konflikt auch mal leben zu sagen, das ist jetzt meine Überzeugung, das ist meine Meinung und wir versuchen jetzt hier nicht unbedingt auf
Genau.
Teufel komm raus, irgendwie da einen Kompromiss zu finden, aber trotzdem mal so und das macht es auch schön, ne? Und danach ist die Versöhnung auch in der Beziehung immer viel schöner. Mein lieber Peter, wir sind in der Halbzeit und wir machen jetzt mal eine Zwischenlandung, nutzen die Zeit für die Rubrik Fall mir ins Wort. Hier darfst du fünf meiner Halbsätze vervollständigen, kurz und knackig, total spontan, gerne auch mit einem Schmunzler besetzt. Bereit? Okay.
Ich
Los
gebe mir
geht's.
Mühe.
Wir heben ab. Wenn Kommunikation in Unternehmen scheitert, dann meistens weil.
Weil sich die Menschen nicht zuhören. Also im Prinzip kann man es wirklich auf diesen Punkt nennen. Wenn Menschen miteinander reden, glauben wir meistens schon zu wissen, was der andere in den nächsten 2 Minuten sagen will. Woher wir das auch immer wissen, also falls jemand das hört und Gedanken lesen kann, bitte unbedingt bei mir melden. Ich hätte eine Business-Idee. Und ansonsten vielleicht wirklich mal genauer nachfragen, habe ich das richtig verstanden? Was willst du mir damit sagen? Was willst du jetzt von mir?
Das finde ich so cool. Das heißt ja auch BIC, beobachten, interpretieren und dann den Grund erfragen. Wir können keine Gedanken lesen. Gute Führung erkennt man daran, Komma, dass.
Sie keinen Zwang braucht. Also gute Führung ist ja im Prinzip dass Menschen dir von sich aus intrinsisch folgen. Warum? Weil sie dir vertrauen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie dich, die müssen dich ja nicht mal sympathisch finden. Das ist das Interessante dabei. Ja, also wenn du in den Flieger steigst und du hast Probleme, dann fragst du dich nicht, ja, finde ich den sympathisch davon oder hat er eine schöne Frisur oder sowas. Du stellst dir eine ganz einfache Frage, kann ich dem oder der vertrauen? Und die gleiche Frage stellen sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen jeden Tag. Und wenn sie die mit Ja beantworten, dann ist das eine sehr, sehr gute Indikation für gute Führung.
Es gibt eine Sache, ich weiß nicht, ob du immer noch fliegst, aber ich stelle jetzt mal und mache jetzt mal diesen Halbsatz auf. Im Cockpit ist mir besonders wichtig, dass.
Ich hätte spontan gesagt, dass die Kaffeemaschine nicht kaputt geht,
Entschuldigung.
aber nein, im Cockpit ist es besonders wichtig, dass du mit einem Menschen vernünftig ko kommunizieren kannst, weil du sitzt auf sehr engem Raum, teilweise sehr lange zusammen, also so ein Umlauf dauert ja manchmal 14 Tage, wo du wirklich mit dem gleichen Kollegen oder der gleichen Kollegin immer beieinander bist und da brauchst du einfach Menschen, du brauchst nicht die Menschen, mit denen du beste Freunde werden kannst, aber du brauchst auf jeden Fall eine Kultur, in der du reden kannst und der, wenn du in der Kapitänsrolle bist, also in der Managementrolle, in der deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich trauen, dir zu widersprechen, wenn sie glauben, du baust gerade Mist, aber in der du dich auch darauf verlassen kannst, dass wenn du eine Captain's Decision getroffen hast, dass die dann auch ausgeführt wird.
Unter Druck treffen Menschen oft Entscheidungen, die
falsch sind. Also das kann man im Prinzip so einfach sagen. Unter Druck ist eine Geschichte, dass unser Großhirn, das ja primär verantwortlich ist für logisches, rationales Denken, das ist unter Druck tendenziell an der Bar ein Trinken. Ja, unter Druck schalten sich andere Systeme ein, retikuläres Aktivierungssystem, Stammhirn. Du merkst, ich kenne ein paar Fachwörter, also muss ich die auch irgendwann mal raushauen. Ja, also aber vereinfacht gesprochen macht das Angreifen, Abhauen, Totstellen. Und das ist häufig nicht das Richtige. Ja, also das heißt, wir haben das rationelle Denken nur noch rudimentär zur Verfügung, da passiert nicht mehr viel, deswegen entscheiden wir uns falsch. Was lernen wir draus? Auch das ist wieder Vorbereitung. Also je besser man sich vorbereitet und je besser man sich mal hinsetzt und sagt, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Was könnte mir um die Ohren fliegen? Und wenn du dann dir dann noch Gedanken machst, wenn das einträfe, was würde ich dann tun? Dann hast du so einen anfänglichen Plan und der hilft dir, diese Schockstarre oder dieses Angreifen, Abhauen, Totstellen zu überwinden.
Und letzter Halbsatz von dir vervollständigt. Die größte Schwäche im Meetings ist für mich,
dass eigentlich nur die Leute rauskommen, die reingegangen sind. Also die größte Schwäche in Meetings ist, dass es keines klares Ziel gibt. Es ist niemandem klar, warum er oder sie jetzt eigentlich gerade da ist. Und es stellt sich auch niemand die Frage, was würde passieren, wenn ich jetzt einfach verschwinden würde? Also, wenn ich einfach nicht da wäre. Wenn sich dann das Ergebnis nicht ändert von dem Meeting, dann sollte man ganz schnell sein Bündel packen und geht, weil dann ist man selber nur ein Zeitfresser für sich selber und für alle anderen auch.
Ja, vielen Dank, lieber Peter. Jetzt kommen wir wieder zu den Fragen, die ich hier ein bisschen so vorbereitet habe. Du hast vorhin schon mal das Thema Verantwortung gesagt. Nun kann man sich in Verantwortung bringen, es wird eine Verantwortung übertragen. Das Wort Verantwortung, ich sage mir auch mal, ach, alle Unförderungen gefallen mir nicht. Also verantworten, Sie sind jetzt verantwortlich. Man kann es übertragen bekommen oder man kann auch Verantwortung greifen. Wie bringt man sich denn in die beste Position einer Verantwortung?
Also der erste Punkt ist, dass man sich mal wirklich und ehrlich die Frage stellt, will ich das überhaupt? Also häufig wird ja, du hast gerade die verantwortliche Position angesprochen. Häufig will ich ja die positiven Aspekte davon. Ich möchte das höhere Gehalt haben, ich möchte den höheren sozialen Status haben, aber die Nachteile, die es natürlich auch gibt, die möchte ich ja häufig nicht. Also das ist der erste Punkt, den man sich ehrlich beantworten sollte. Und auch kann, will ich das eigentlich wirklich? So, der zweite Punkt ist, dass man sich eine ganz einfache Frage immer wieder stellen kann, nämlich, was kann ich jetzt tun? Also, im Cockpit, du erinnerst dich vielleicht an diese Hudson-Landung, ja, das war damals, glaube ich, 2009, als der Airbus auf dem Hudson gelandet ist. Die haben sich nicht die Frage gestellt, wer ist daran schuld, wer hat das verkackt? Die haben sich noch nicht mal die Frage gestellt, diese Drecksgänse, der Himmel ist so groß, warum müssen die hier? Die haben sich die banale Frage gestellt, was können wir jetzt tun? Und das meine ich mit Verantwortung. Und das, wenn du mal überlegst, wir leben ja in einer Zeit gerade, wo ich unglaublich viele Schuldzuweisungen sehe. Also das kannst du politisch machen, jeweils der andere, der mit der anderen politischen Meinung, der ist schuld. Du kannst das, wir haben ja jetzt gerade dieses wirklich eindrucksvolle Weltmeisterschaftsspiel, da gibt es ja dann auch wieder 80 Millionen Menschen in Deutschland, die Schuldfrage weitestgehend und umfänglich geklärt haben, bis hin zu tatsächlich in der Schule und so weiter. Schuld, du findest immer einen Verantwortlichen, aber wenn du selber in Verantwortung kommen willst, dann würde das in meinen Augen damit anfangen, dass man die Verantwortung halt auch übernimmt. Also, dass man dann auch wirklich sagen kann, was ist mein Anteil, was kann ich jetzt tun und dann das, was man tun kann, auch macht.
In deinen Vorträgen und Büchern arbeitest du ja mit den Begriffen wie Closed Loop und Rescue Questions. Kannst du das für unsere Hörer mal kurz erklären und an einem einfachen so Business-Beispiel mal aufzeigen?
Also das ist natürlich ist ein bisschen eine Berufskrankheit, diese Amerikanismen, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, das ist ein bisschen eine Berufskrankheit, okay. Das kommt halt, gut, wenn du damit fein bist, ja. Also, Closed Loop war das eine, dass wir im Cockpit, nennt sich das Closed Loop Communication. Das heißt, wir machen nichts ohne Check und Gegencheck. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, wir fliegen zu zweit, es sind ja immer zwei Menschen vorne, aber es fliegt natürlich nur einer. Macht ja keinen Sinn, wenn du nach links lenkst und ich nach rechts. Wenn ich jetzt zum Beispiel der fliegende Pilot bist und du bist mein zweiter Pilot, das nennen sie dann Pilot Monitoring, und ich will nach links fliegen, dann mache ich das nicht einfach, sondern ich kündige es dir an. Ich sage Turning Left, Heading 0 to 0 zum Beispiel, also drehe nach links auf den Steuerkurs 20 Grad. Dann sagst du 0 to 0 ist check, dann guckst du, wie ich es am Autopiloten, also alles ist so ein mehrfacher Rückmeldungsprozess, so Check- und Gegencheck-Prozess. Das ist im echten Leben natürlich etwas übertrieben, aber im normalen Leben kannst du machen, dass du einfach mal guckst, passt die Reaktion von meinem Gegenüber, passt die zu dem, was ich wollte? Also wenn ich jemanden überzeugen wollte und er sagt, ich muss nochmal drüber nachdenken, dann hat es nicht funktioniert. Dann mag das vielleicht ein schönes Gespräch gewesen sein, aber funktioniert hat es nicht. Ja? Wenn ich jemanden motivieren wollte und das und die machen nichts, dann hat es nicht funktioniert. Ja, also das ist mit dem Closed Loop, also dass ich wirklich checke, was ist beim anderen angekommen. Also verhält der sich jetzt so, wie das beabsichtigt war. Rescue-Fragen, das ist ein Konzept, das habe tatsächlich mal ich entwickelt. Und zwar ist mir aufgefallen, ich habe ja früher viel mehr Trainings gemacht und da machst du immer Demos. Also ich habe dann so eine in einem Akquise-Training eine Akquise-Demo gemacht und in einem Konfliktmanagement-Training habe ich so eine Konflikt-Deeskalation als Demo gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das intuitiv immer mittels Fragen gemacht. Also ich habe nur Fragen gestellt, offene Fragen, also Fragen, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Und was noch schockierender war, das waren nicht mehr als drei verschiedene. Das waren eigentlich immer die gleichen Fragen, die ich gestellt habe. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist Kommunikationstrainer, lebst davon und du merkst, der ganze Witz sind eigentlich nur drei offene Fragen. Also habe ich das wenigstens in ein kommunikatives Konzept gegossen und habe das die Rescue-Fragen genannt. Das sind Fragen, die dir, das sind immer offene Fragen, Fragen, die du dir stellst, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100% passen. Ja? Dann bist du aber auch bereit, die Antwort zu hören. Und zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, wenn du in einer Situation bist, die schwierig ist mit einem Kunden zum Beispiel oder mit einem Verhandlungspartner, die wirklich verfahren ist, wenn du den Menschen fragst, was genau erwarten sie jetzt von mir? Also nur um ein Beispiel zu geben, dann machst du fast immer das Gespräch wieder auf. Also du machst fast, gibt es auch Ausnahmesituationen, es gibt natürlich noch ein paar andere Varianten, aber diese Frage, was genau erwarten Sie jetzt von mir, wäre eine Rescue-Frage. Die stellst du, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100% passt, danach hältst du die Klappe, wartest, was der hören kann. Jetzt passiert aber eine Sache, es kann sein, dass eine Antwort kommt, die dir nicht gefällt. Das kann durchaus sein. Aber eine Kröte wird nicht schöner, wenn du ein besticktes Kissen drauflegst, also macht es ja Sinn, mit deinem Gegenüber über genau diesen Punkt vielleicht zu reden.
Du sprichst übrigens auch über Digitalisierung und KI in deinen Vorträgen. Was verändert KI denn an Führung und Kommunikation? Was bleibt trotz allem unverändert menschlich? Also unser Austausch ist ja jetzt hier echt. Ich hoffe, du bist da. Du bist dich aber da eingestellt, glaube ich nicht. Wir haben ja schon ein paar Checkfragen gestellt, die nur wir beide wissen können und keine KI. Aber jetzt trotzdem, was bleibt denn letztendlich übrig? Oder andersrum, was wird noch im menschlichen Umgang wertvoller? Wichtiger.
Also zum einen, ich bin kein KI-Experte, das muss man gleich mal vorneweg stellen. Ja, also, aber natürlich mache ich mir Gedanken, wie beeinflusst das, was gerade passiert, unser Zusammenleben? Und eine Sache finde ich, also ich glaube tatsächlich einmal, Mittelmäßigkeit wird immer schwieriger, also weil Mittelmäßigkeit kann die KI ersetzen. Aber der menschliche Faktor wird immer, der wirklich menschliche Faktor wird immer wichtiger. Und hier finde ich eine Sache spannend. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich jetzt ein bisschen auf Social Media unterwegs bin, LinkedIn zum Beispiel oder, also da bin ich nun mal öfter, dann habe ich das Gefühl, dass 3/4 aller Beiträge, die ich auch von Kollegen und Kolleginnen von uns sehe, dass die von KI geschrieben sind.
Und man sieht es auch.
Will ich. Und du siehst es auch. Und jetzt stelle ich mir eine simple Frage. Ich sage, warum sollte ich meine Humanzeit aufwenden, um etwas zu lesen, wofür du nicht dir die Zeit genommen hast, es zu schreiben? Also auch wieder Common Sense, es macht keinen Sinn. Und ich glaube, das, was hier sich verändern wird, ist, wenn du als Mensch tatsächlich bereit bist, das Streben nach Exzellenz, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel als diese Plattitüde ein, wenn du das wirklich gehst, dann glaube ich, wirst du dir einen Vorteil erschaffen. Wenn du natürlich versuchst, einfach mit KI den Shortcut zu gehen, also wenn du versuchst, im Studium deine Hausarbeiten von der KI zu schreiben, das geht wahrscheinlich, aber du bleibst halt blöd, also du wirst es halt nicht lernen und das wird dir irgendwann auf die Füße fallen, weil du es nicht kombinieren kannst. Wenn du deine LinkedIn oder Social Media Posts mit KI schreiben lässt, dann musst du dich halt nicht wundern, wenn du keine Interaktion mehr hast, außer von anderen KI-Bots. Ja, ich glaube aber, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was macht eigentlich das Menschliche aus? Also die echte Interaktion, wirklich zuhören, wirkliches Interesse, dem anderen nicht unbedingt nur nach dem Mund reden, daraus kann was Neues entstehen und darüber sollten wir uns Gedanken machen.
Ich hatte vor kurzem auch ein schönes Interview gehabt mit jemandem, der da sagte, ja, das ist in diesen Zeiten ist natürlich der Online-Beschiss ganz groß, ganz klar, weil es immer weiter vorangeht und deswegen kann man auch gut zu einem Nenner Präsenz wirkt. Das heißt, sich wieder treffen, wieder sich austauschen 1:1. Also wir sehen uns ja hier auch nun online, ganz klar, die Zeit und so weiter. Aber trotzdem dieses da wieder das Menschliche irgendwie in den Mittelpunkt rücken und nochmal zurück zu den LinkedIn oder Social Media Posts, die es da gibt. Unendliche Vielfalt oder Weiten von Texten, wo man sagt, ja, das, wer nimmt sich denn diese Zeit? Also vielleicht machen wir wieder Reduktion, wieder eine in der Kürze liegt die Würze und in der Authentizität. Das, glaube ich, das war entscheidend, oder?
Und dieses Beieinandersein. Du hast in unserem Beruf, du als Moderator, ich als Speaker, wir haben ja so nach Covid, in der Endphase von Covid, haben die Leute immer gesagt, ja, es braucht wahrscheinlich gar keine Live-Veranstaltungen mehr. Und jetzt, Gott sei Dank, haben die Leute dann doch ihren Verstand wieder eingeschaltet und haben gemerkt, dass du ganz, ganz viel virtuell machen kannst. Aber Kommunes im Sinne von Gemeinschaft, also dieses Miteinandersein, dieses Beieinandersein, so entsteht eine Zusammengehörigkeit, so entsteht eine Emotion, das braucht halt einfach live. Das bedeutet aber auch, wenn du heute eine Veranstaltung konzipierst, musst du gar nicht mehr drüber nachdenken, dass du noch irgendeinen Content-Impuls bringst. Du musst wirklich mehr, also ich glaube, du musst viel mehr darüber nachdenken, wie kannst du mehr gemeinsame Erlebnisse, wie kannst du mehr Kommunikation, wie kannst du mehr Emotionen schaffen?
Ja, und dann wird es auch eine erfolgreiche Veranstaltung. Beim Premium Leaders Club, ne? Also mit unseren Netzwerkveranstaltungen.
Genau. Ach, ganz genau.
Wieder auf eine Netzwerkveranstaltung, aber dort Speaker zu präsentieren, dort echte Erlebnisse zu schaffen, mit Menschen in Austausch zu kommen. Und ich sage immer, vernetzt euch. Na klar, über LinkedIn, macht das mal, seid mal unterwegs und um dann sich noch mehr auszutauschen. Und natürlich das Thema, ja, wenn man sagt, ja, Kuschelhormon, Oxytocin, wenn wir uns sehen, ich umarme dich auch jedes Mal gerne, da freut sich jemand drauf. Sag mal, Peter, was war denn für dich so rückblickend die wertvollste Lektion aus deiner eigenen Laufbahn? Ist ja schon eine tolle Karriere, ne? Also abgehoben oder abgehoben zu sein, zum Beispiel.
Also es gibt, glaube ich, ein paar, aber eine tatsächlich sehr, sehr wertvolle Lektion, selbst wenn ich da jetzt meiner Profession ein bisschen das Wasser abgrabe, war, folge nur Ratschlägen, die dir gefallen. Das klingt vielleicht auf dem ersten Blick, kann man ja nicht sagen, aber auf das erste Hören klingt das ein bisschen komisch. Aber ich hatte dir vorhin oder ganz am Anfang die Geschichte von diesem Fliegerarzt erzählt. Mir hat dieser Rat, mach was anderes, bupp, ja, weil Pilot wirst du nicht, der hat mir damals schon nicht gepasst. Ich fand ihn damals schon saublöd, aber ich war damals noch der Meinung, der muss es ja wissen, der ist ja schließlich Arzt und auch noch flugmedizinischer Sachverständiger. Der Rat war aber trotzdem Blödsinn. Und ich habe in meinem Leben noch ein paar Mal bin ich Ratschlägen gefolgt, die plausibel geklungen haben, die rational, aber mein Bauch hat mir gesagt, das ist blöd, ja. Und zwar immer falsch. Zwar immer hätte ich was anderes machen sollen. Und das ist etwas, wo ich jedem zureden kann, jedem nur zuraten kann. Hört wirklich drauf, was euer Bauch, was euer Gefühl euch sagt. Vertraut da mehr in euch selbst und delegiert nicht die Verantwortung an irgendwelche Pseudo-Experten oder Expertinnen, sondern macht das, was euer Bauch und euer gesunder Menschenverstand euch sagt.
Gab es eigentlich mal so einen Moment, in dem du selbst eine Denkweise komplett geändert hast? Also wo du einen neuen Weg eingeschlagen hast und heute ganz anders entscheidest als früher?
Ich weiß nicht, ob ich das so formulieren würde, aber natürlich, es gab ein paar Punkte, wo ich Entscheidungen revidiert habe. Ich habe dir das zum Beispiel vorhin mit meiner Airline-Karriere gesagt, das wollte ich, und mit dieser Ausbildung ist ja auch sauteuer, ja, sie kostet ja richtig, richtig Geld, wird dir auch nicht geschenkt, da bist du also eine ganze Weile wirklich intensiv dabei. Und als ich dann aber gemerkt habe, ich möchte das eigentlich nicht die nächsten 30 Jahre in der Form machen, habe ich es revidiert. Da habe ich eine Reihe von Situationen. Ich habe natürlich in meinem Leben, ich bin ja nun auch kein völlig junger Mann mehr, habe ich auch eine Reihe von Fehlern gemacht. Natürlich auch Dinge, die ich im Nachteil bereue, weiß ich nicht, aber die ich bedauere zumindest. Ob das mein Denken geändert hat, kann ich dir so jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil natürlich denke und entscheide ich heute anders, als ich mit 20 entschieden habe, aber das ist, glaube ich, auch ganz normale Biologie. Das möchte ich jetzt nicht auf meinen intellektuellen Prozess, sondern das ist, glaube ich, einfach, wo die Prioritäten manchmal ein bisschen anders setzt.
Vielleicht ist das ein Thema für ein neues Buch, aber zwei Sachen noch. Wenn du allen Führungskräften, also Unternehmern und Entscheidern, nur einen Satz mitgeben dürftest, was wäre deine wichtigste Botschaft? Und jetzt haben wir wieder mal so eine Zeit, keine 5 Jahre, sondern für die nächsten 12 Monate. Also ich schränke das mal so ein. Was würdest du mitgeben wollen?
Also, ich mache aus der wichtigsten mal zwei wichtige Botschaften. Das eine ist, wir brauchen etwas wie das ein Amerikanismus, wir brauchen so eine Can-Do-Attitude. Also, wir müssen davon überzeugt sein, dass wir das schaffen können. Wir brauchen diese Grundüberzeugung. Wenn wir die nicht haben, kannst du es eh vergessen. Also, wenn eine letzte Generation davon überzeugt ist, tatsächlich die letzte Generation zu sein, dann sage ich ja, Leute, dann lasst es doch, weil dann hat es doch eh keinen Sinn. Also, ja, und das erlebe ich in ganz, ganz vielen Situationen in Deutschland gerade, wo wir einfach in so einem Jammertal sind, es wird eh nichts. Wenn du davon ausgehst, wird es auch nichts. Also das ist der erste Punkt, wir brauchen diese Can-Do-Attitude. Und der zweite Punkt ist, erwarte mehr von den Menschen um dich drumherum. Also tatsächlich auch Menschen, die keine vielleicht Fachspezialisten oder Spezialistinnen sind, die haben teilweise ein riesiges Know-how und das ist eine Ressource. Im Cockpit machen wir Crew Resource Management. Und wenn du als Cockpit-Kollege mit mir im Cockpit sitzt, auch wenn du vielleicht wesentlich unerfahrener bist, aber dann bist du eine großartige Ressource und ich muss schauen, dass ich alles tue, um diese Ressource nutzen zu können. Weil Ressourcenverschwendung können wir uns nicht mehr leisten.
Klingt so wie ein schöner Abschlusssatz, aber ich habe noch was. Was sollen denn die Hörer nach diesem Gespräch morgen, also nicht übermorgen, sondern morgen anders machen, um besser zu entscheiden, klarer zu kommunizieren oder mit Fehlern gelassener umzugehen? Gibt es sowas, was du sagst, also wenn sie das gehört haben und aufwachen, tun sie das? Ha.
Naja, tatsächlich ist es, glaube ich, übernimm die Verantwortung. Also such keine Schuldigen mehr, auch wenn es die gibt. Aber stell dir wirklich die Frage, was kann ich jetzt tun? Ich habe jetzt kurz ein bisschen drüber nachgedacht, hast du ja gemerkt. Ich glaube tatsächlich, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde, dann wäre das die Sache, diese Frage, was kann ich jetzt tun? Das würde ich mir wünschen, dass wir das unseren Kindern beibringen. Wenn das Kind irgendein Problem hat, dass wir eben nicht anfangen mit, mach jetzt, bam, 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 sondern einfach, okay, was kannst du jetzt mal? Und dass wir uns selber diese Frage immer wieder stellen. Ist es manchmal schwer? Ja, ist es. Also wenn du gerade ein paar Tritte vom Schicksal bekommen hast, dann ist es auch mal okay zu jammern, aber das darf halt immer nur eine bestimmte Zeit sein. Und dann wirklich die Frage stellen, was kann ich jetzt tun und die Verantwortung übernehmen. Und dann glaube ich, passiert auch was.
Dann sage ich vielen Dank, lieber Peter, für deine Klarheit, deine Offenheit und deine Pilotensicht auf Führung. Und wer
Ich danke
mehr von
dir.
dir hören möchte, der findet dich natürlich auch im Netz unter peterbrandl.de. Ebenso, ja, steht ja so viel drin in deinen Büchern. Hast du ein neues Buchprojekt vielleicht am Start?
Ich bin tatsächlich gerade mit einem Projekt am Arbeiten. Da wird es um Vertrauen gehen, logisch, ja. Und es wird auch um Verantwortung in erster Linie gehen. Das bewegt mich einfach, dieses Thema im Moment. Titel steht so ein bisschen, aber den kann ich natürlich noch nicht sagen, aber da arbeite ich gerade dran.
Ja, und ganz im Vertrauen, ich bin überzeugt, das wird ein Bestseller. Dankeschön und lieber Peter, immer guten
Ich
Flug.
danke dir.
Ja, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, lasst uns gerne einen Stern oder eine Bewertung da, abonniert unseren Podcast und teilt es mit anderen Führungskräften, die Klarheit im Alltag brauchen. Bis zum nächsten Premium Leaders Podcast mit Mario Schmidt, der Moderator und Menschengewinner.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.